Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Das war holprig.
Das war anstrengend.
Man merkt, wir hatten eine Pause.
Ja, ich hoffe, ihr habt uns vermisst, Leute. Und lasst uns gerne mal einen Daumen nach oben da zur Aufmunterung. Und wir sind gespannt natürlich wie immer auf euer Feedback. Was brennt dir denn auf den Nägeln?
Wie dein Urlaub war.
Ja, toll.
Gut, ne?
Aber da muss ich mir erstmal aufregen.
Erzähl.
Aber nicht über den Urlaub, sondern du landest in Deutschland, in München. Erstes Malheur, erste Rolltreppe funktioniert nicht gut, okay. Sind wir ja gewohnt, Rolltreppen funktionieren bei uns ja nie. Dann Gepäckausgabe in München, Terminal 1. Ich muss generell sagen, dieses Terminal 1 in München ist eine absolute Zumutung.
Terminal des Schreckens.
Aber ist ein anderes Thema. Gepäckausgabe. Gelandet von Ho Chi Minh City. Dann war vor uns ein Flug, ich glaube aus Abu Dhabi oder ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das ganze Gepäckband, das ist jetzt auch nicht so groß, einfach voll. Ich weiß nicht warum, ich glaube einige standen noch bei der Passkontrolle, auf jeden Fall hat fast keiner seine Koffer geholt, das Ding war voll. Und dann gibt's ja diese Anlage da, wo quasi die Koffer hochfahren und das geht ja automatisch. Und es fahren aber neue Koffer rein, wenn quasi halt auf dem Band Platz ist. Da fängt schon mal an damit, dass diese Schaltung irgendwie ein bisschen komisch ist, weil es dauert viel zu lang, also quasi es muss erst Platz sein und dann fängt der Koffer an quasi vorzuschieben und dann kann aber schon wieder ein neuer da sein. Also es ist ganz schwierig und dieses Band war so voll, dass unsere Koffer halt wirklich so, es kam gefühlt so, ja, ein Koffer pro Minute aufs Band, weil halt voll war. Dann war irgendwann so weit, dass so, dann gab es schon Karambolage, weißt du, dass sich die Koffer so gestaut haben, weil sie sich verfangen haben, also dann mussten die Leute das runterziehen, weil sonst wären, glaube ich, die ganzen Koffer kaputt gewesen. Mensch.
German Engineering.
Ja, und weißt, es ist auch kein Schwein da. Also ja, es ist so. Kein Schwein da, der irgendwie, der zum Beispiel mal in anderen Ländern ist das ja oft so, dann stehen halt die Koffer, stehen dann einfach neben dem Gepäckband. Ich war auch 10-mal kurz davor, da gesagt, okay, ich packe jetzt alle Koffer, die da schon 10-mal rumgefahren sind, packe ich da einfach auf die Seite. Aber
jetzt der Anzeige.
Ja, passiert. Das ist das, also dann kommt da irgendwann, kommt da einer und sagt, ja, das ist hier verboten, was sie da machen. Und irgendwann war ich dann so wütend, dass ich die Koffer quasi einfach auf dem Band zusammengeschoben habe, weißt du, dass der Space quasi zwischen den, der freie Raum größer war, dass dann mal ein paar Koffer rauskamen. Wirklich, also da hat's mir schon wieder gereicht bis oben hin.
Ach Mario, hattest du einen schönen Urlaub?
Ja, war cool. Vietnam, also Vietnam war ja, tolles Land, sehr cool, also schon speziell, also Saigon ist Wahnsinn. Das wäre eine Stadt für dich, also ich muss mir auch erstmal dran gewöhnen, also wenn ich es mit drei Wörtern beschreiben müsste, würde ich sagen, heiß, laut und eng. Es wird sehr viel gehupt.
Heiß, laut und eng.
Ja, klingt eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Fällt mir gerade auf. Aber also da fahren ja, der Verkehr ist Wahnsinn, aber auch wirklich spannend. Wenn du es auf den ersten Blick siehst, denkst du dir, um Gottes Willen, wahrscheinlich Monsterstau. Also da fahren Millionen von Mopeds, Rollern rum, auch natürlich viele Autos und du denkst erstmal, okay, das war's, die fahren vogelwild, also da kommt, du musst wirklich erst Fußgänger, auch wenn du grün hast, es ist egal, weil es wird einfach gehupt, auch Autos, wenn quasi du fährst und von rechts, der hupt einfach und fährt rein. Also das ist wirklich so, du hupst und damit heißt es so, ich fahre jetzt, egal ob ich rot habe oder keine Vorfahrt, wirklich wild, die Rollerfahrer fahren auch auf den Fußgängerwegen, also selbst als Fußgänger, wenn du auf dem Fußgängerweg bist, es hupt halt ständig einer und du musst quasi zur Seite springen. Also es ist sehr nervig, sehr anstrengend, aber es funktioniert. Das ist das Spannende. Es fährt jeder Vogel wild, aber die Leute passen extrem auf. Also das ist wirklich faszinierend. Ja. Es gibt, gut, es wird auch da Unfälle geben, aber ich habe nichts gesehen. Es ist auch der Verkehr relativ fließend. Es gab keinen Stau. Also wir sind mit dem Auto vom Flughafen rein, raus, bums voll alles, aber du stehst natürlich mal zwischendurch kurz, aber es ist echt okay. Also kein richtiger Stau. Du stehst jetzt nicht einfach mal so 5 Minuten. Es fließt alles relativ gut, weil alle aufpassen, alle zufahren, alle immer bereit sind zu bremsen, aber halt dann auch sofort wieder Gas zu geben.
Ja, ich würde mir gerne mal so eine Mischung wünschen. Weil
funktionierendes Chaos, könnte man sagen.
Jetzt niemand von uns möchte, dass wir jetzt vietnamesische Verhältnisse in Deutschland haben, was den Verkehr angeht. Das fordert ja keiner. Ich habe aber das Gefühl, dass, ich glaube, Deutschland ist das Land mit den meisten Verkehrsschildern, bestimmt auch mit den meisten Verkehrsregeln.
Sicherlich weit vorne.
Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das so als Ausrede genommen wird, nicht mehr zu denken. Also je mehr Regeln wir haben, gerade im Straßenverkehr, desto weniger aufmerksam sind die Leute, weil es ja Regeln gibt. Weißt du, das ist so, ich glaube, das ist so auch etwas fast schon Gefährliches. So nach dem Motto, nee, der Gesetzgeber nimmt mir das schon alles ab und ich muss einfach nicht mehr aufpassen. Und gerade der Deutsche im Straßenverkehr, der will ja nicht leben, der will ja Recht haben. Ne? Also Recht haben ist ja wichtiger als das Überleben. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir da auch weniger Regeln hätten und dass die Leute dafür aufmerksamer fahren würden. Schaffen wir, glaube ich, auch nur, wenn wir ein paar Regeln wieder wegnehmen würden.
Ja, du musst ja auch mehr aufpassen. Da gibt es auch sogar Versuche, wenn die Ampeln abmontiert werden und alles. Es gibt sogar weniger Unfälle, weil du musst halt einfach aufpassen.
Richtig.
Also das ist das Problem und das Spannende daran. Und das, du hast gerade einen sehr schönen Punkt angesprochen. Das nervt mich, egal wo man hinschaut, immer. Das ist auch so eine typische deutsche Marotte. Ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist. Aber bei uns fällt mir das extrem auf. Wenn man etwas anspricht, zum Beispiel irgendwas kritisiert oder sagt, das machen die besser, dann kommt immer zum Beispiel Aktienkultur in den USA. Die Leute in Vietnam denken beim Fahren mehr mit. Dann heißt es sofort, ja, willst du jetzt hier Verhältnisse wie dort? Nein, habe ich nicht gesagt. Also, man kann nie etwas anbringen, ohne dass es dann gleich heißt, ja, okay, aber dann gibt's die negativen Sachen auch alle dazu. Das macht mich wahnsinnig. Man kann doch einfach sich mal angucken, du sagst das ja auch mal bei anderen Ländern, was machen die partiell, punktuell richtig und kann sagen, okay, das machen die besser als wir, warum kann man das bei uns nicht so machen? Dann kommt immer gleich die Keule, ja, aber du willst ja hier auch da die ganzen, schau doch mal die ganzen negativen Sachen an. Ja, geht's noch dümmer? Nervt mich unglaublich.
Ist ein ganz guter Punkt, den du gerade ansprichst, Vergleich zu anderen Ländern etc. Denn ich habe ein kurzes Thema mitgebracht, was aber gerade super aktuell ist. Es geht um Lilium.
Ja, habe ich mitbekommen.
Vielleicht für die, die es nicht
bekommen
haben.
Sind sie schon weg? Noch nicht.
Heute Morgen war der letzte Stand, dass sie die Spritze nicht bekommen. Also Leute, ganz kurz, Lilium Aviation ist ja das Flugtaxi-Unternehmen aus Bayern. Der Frank Thelen ist dort auch mit dabei, ne?
Ich glaube, also er war auf jeden Fall, ich bin mir relativ sicher, dass er noch dabei ist.
Ich glaube, Frank ist dabei und Frank ist auf jeden Fall auch Fan. Das sowieso.
Ja, ja.
Ich glaube, er ist auch noch investiert.
Ich glaube schon.
Ja. Und worum geht's? Lilium ist ja in den USA an der Börse gelistet, brauchen Unterstützung.
15 Millionen, glaube ich, oder sowas?
Ja, es geht um 100 Millionen. Es geht um 100 Millionen. Die bayerische Regierung hat gesagt, wir geben 50 Millionen dazu, aber nur, wenn der Bund auch mit 50 Millionen dabei ist. Und der Bund, so war jetzt die letzte Nachricht von heute, wir nehmen am Donnerstag auf, hat gesagt, nein. Und vorher kam aus Kreisen von Lilium schon, wenn es die Finanzspritze, also die Unterstützung nicht gibt.
Müssen sie ins Ausland.
Dann müssen sie gehen. Dann können sie das Unternehmen.
Gibt schon Ziel? Oder
das weiß ich nicht. Ja. Dann könne man das Unternehmen nicht in Deutschland weiterführen. Und hat natürlich eine riesen Debatte ausgelöst. Also viele, gerade aus dem Bereich, aus der Startup-Kultur in Deutschland, Frank Thelen auch selber, haben sich halt dazu geäußert, dass das doch jetzt mal der Zeitpunkt wäre, mal führende Technologie, zukunftsträchtige Technologie in Deutschland zu unterstützen und damit auch in Deutschland zu halten. So. Und ich habe darüber nachgedacht und bin, damit mache ich mir vielleicht jetzt nicht viele Freunde, weil die Leute das nicht von mir erwarten würden. Ich finde es gut, dass sie nicht unterstützt werden. Ich möchte auch erklären, warum. Um es vielleicht ein bisschen differenzierter zu sehen. Wir meckern häufig über den Staat und wie ineffizient er ist. Und ich sage ja auch immer, ich möchte im großen Teil in Ruhe gelassen werden. Ja, dann kann ich aber nicht erwarten, dass der Staat mich unterstützt, wenn ich derartige Probleme habe. Denn, das muss man bei Lilium ja sagen, sie haben bislang viel versprochen und wenig geliefert. Also die ersten bemannten Flüge etc. wurden immer nach hinten geschoben. Irgendwelche Auslieferungstermine wurden immer weiter nach hinten geschoben. Also seit IPO auch hat das Unternehmen zwar marketingtechnisch, da war immer viel Fantasie drin, aber wenn man sich ansieht, was geliefert wurde, ist das eher mau. Jetzt kann man sagen, okay, das kann passieren bei so einer Zukunftstechnologie. Ich bin auch nicht so tief drin. Das ist jetzt nur das, was ich als Außenstehender sagen kann. Das Problem ist ja, wenn ich an der Börse bin und ich von Privatinvestoren kein Geld bekomme, ist das ja schon mal ein Warnsignal. Und es gab wohl Zusagen von Privatinvestoren, die gesagt haben, wenn der Staat investiert, investieren wir auch. Aber wenn diese
Ich verstehe das generell nicht. Also normalerweise finanziert sich doch ein Unternehmen dann ja, durch eine Runde, dass ich halt sage, okay, wir sammeln Geld ein. Also warum,
so,
warum muss jetzt zwingend der Staat ran?
So.
Das verstehe ich nicht.
Ja, und also nochmal ganz kurz, wenn Investoren sagen, wir investieren, wenn der Staat euch unterstützt mit diesen 100 Millionen Spritze, dann ist das für mich ein großes Warnsignal.
Und ich verstehe auch die Logik nicht.
Ich finde deshalb, das ist eine Ausnahme, dass ich mal was gut finde, was die Regierung macht, aber in dem Fall muss ich sagen, ich kann das verstehen, weil ich möchte, dass in guten wie in schlechten Zeiten die sich im Großen und Ganzen raushalten. Aus der Privatwirtschaft.
Ich glaube, weißt du, was die Leute stört? Dass sie das ja bei anderen Sachen gerade nicht machen. Also, du hast recht, es ist grundsätzlich, bin ich da auch eher bei dir, aber das Problem ist ja, sie machen es ja bei allen anderen Sachen nicht. Und dann wird es halt irgendwie, und 50 Millionen.
Jetzt ist es wichtig. Dass so ein Unternehmen in Deutschland geblieben ist bislang, ist ein Wunder, weil es ist nun mal als Unternehmen, als Startup, das wachsen will, in Deutschland, in Europa, im Vergleich zu anderen Standorten echt schwierig. Thema Bürokratie, sonst was. So. Aber zu sagen, hey, hier ist es, der Standort ist super schwierig, wir haben trotzdem durchgehalten, aber jetzt wollen wir quasi von euch, ihr habt es uns schwer gemacht, dadurch konnten wir weniger Geld verdienen, aber jetzt wollen wir halt durch Steuergelder, die Unterstützung ist halt.
Ja, das ist, logisch ist das nicht.
So. Deshalb würde ich sagen, okay, das ist dann ein alter Hut, aber verbessert den Wirtschaftsstandort, also mischt euch vorher weniger ein.
Ja, genau, das meine ich.
Sorgt, dass das Unternehmen von vornherein auf eigenen Füßen stehen kann, weil dann kommen jetzt diese Fragen nicht. Ich finde es aber zum Teil fast schon populistisch von Leuten aus unserer Bubble jetzt zu fordern, der Staat müsse sich daran beteiligen, die halt sonst immer sagen, der Staat soll mich in Ruhe lassen. Weißt du, das ist für mich nicht konsistent.
Und nach dem Motto, oh, hier jedes Unternehmen, wo der Staat retten muss, würde ich sowieso schon mal die Finger davon lassen. Ja.
Das ist dann da halt so ein bisschen Opportunist, finde ich schwierig. Das ist mir in den letzten Tagen irgendwie vor die Augen gekommen und ist irgendwie.
Du hast recht, es ist auch immer wichtig, sowas dann differenziert zu betrachten. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Leute halt, die lesen dann 15 Millionen und denken sie, okay, das ist was Sinnvolles. Und dann denkt man sich, okay, bevor sie die 15 Millionen für, es wird ja sehr viel Mist ausgegeben, jetzt kann man gerade wieder das Schwarzbuch, das können wir uns eigentlich auch mal genauer anschauen, oder? Hier Thema Steuerverschwendung und Co. Dann sind, wir wissen alle, 15 Millionen ist unter dem Strich nichts. Wir wissen, dass für sehr viel weniger sinnvolle Sachen sehr viel mehr Geld rausgeworfen wird. Und dann denkt man sich halt, ja gut, diese 15 Millionen, ja, lieber dafür als für was anderes, aber du hast recht, man kann natürlich nicht immer hier sagen, oh ja, wenn es mir gerade mal passt, dann so, wenn es mir nicht passt, dann so.
Ja.
Ja, man muss wie bei vielen Sachen halt am besten vorne ansetzen und,
ja. Und das
Standort
ist so eine,
verbessern.
Also, vielleicht auch da, weil da kam sogar eine Frage auf Instagram, ja, wie ist denn unser Verhältnis zum Staat? So, weil es kam wohl durch, auch jetzt wegen der E-Ladesäulen-Sache, so, dass man den Staat als Feind sieht.
Das ist ja Unsinn.
Ich möchte dazu mal grundsätzlich etwas sagen. Es gibt ja das eine Ideal, also ich skizziere jetzt mal beide Extreme, die auch aktuell super stark aufeinanderprallen. Das sind einmal eher die Linken, ja, aus dem linken Lager. Ich übertreibe jetzt bewusst. Der Staat ist super und das Geld beim Staat ist viel besser und der Staat ist per se gut und will das Beste.
Was ja aber eigentlich nicht links ist, sondern früher waren die Linken eigentlich gegen den Staat.
Aber das ist jetzt aktuell so. Mehr Staat ist besser, weil der Staat im Zweifel macht vernünftigere Dinge und ist eine moralische Instanz. So. Und dann gibt es eher Leute, die eher bei uns sind, eher aus dem liberalen Lager, die sagen, der Staat soll mich in Ruhe lassen. Der Staat an sich ist fast schon überflüssig in der Form und er soll sich auf das Allermindeste reduzieren und dann gibt es sogar noch die Libertären, die sagen, er soll sich eigentlich komplett verpissen. So. Und wir werden ja häufig eher in die letztere Ecke gestellt. Und
also libertär sind wir, glaube ich, nicht. Ne?
Nee, aber wir sind natürlich eher liberal. Unabhängig davon, ob jetzt links und rechts. Für mich ist der Staat nicht per se gut und nicht per se schlecht. Der Staat ist für mich, ich stelle mir den Staat immer, also die Regierung, der Staat sind wir, ja, aber die Regierung stelle ich mir immer als ein Unternehmen vor. Nichts anderes. Für mich ist die Regierung, die Politiker, die Institution, für mich ist das ein Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil, weil hat halt sichere Kunden durch unsere Steuern. So, er hat Zwangskunden, ja, es hat abhängige Kunden. So. Und dafür erwarte ich eine Dienstleistung. So. Der Staat, ich sehe den Staat, die Regierung als meinen Dienstleister. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zu vielen aus dem linken Bereich, die sich eher als Diener sehen, habe ich manchmal das Gefühl. Für mich ist der Staat ein Dienstleister. So, ich bin Kunde, ich zahle durch meine Steuern. Dafür möchte ich ein paar Dinge haben. So, und das sind für mich ganz basic Sachen. Infrastruktur, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Bildung, was noch? Also, das sind so die groben Dinge.
Und natürlich auch eine Rechtssicherheit.
Ja, Rechtssicherheit, klar. So Fairness, Steuerfairness, so. Das ist das, was ich möchte. Und da muss ich einfach sagen, wenn ich nur diese Grunddinge sehe, dann bewerte ich diesen Dienstleister in der aktuellen Lage als schlecht. Als teilweise sehr schlecht.
Ja, also.
Und deshalb ist mein Vertrauen aktuell in den Dienstleister gering und deshalb möchte ich mit diesem Dienstleister wenig zu tun haben. Das heißt aber nicht, dass wenn es irgendwann mal eine andere Regierung da ist, die in diesen Kernthemen, die als Dienstleister für mich entscheidend sind, gut ist, dass ich sage, hey, ich bin dem aufgeschlossener. Aktuell bin ich es einfach nicht, weil ich finde, dass der Dienstleister, namentlich die Regierung und die Institution, eine schlechte Arbeit leisten. So. Das ist aber nicht konstant so, dass ich den Staat abschaffen will oder sonst was so heimlich oder und zwischen den Zeilen in dieser Nachricht so rüberkam. Es ist aktuell so, leistet für mich der Dienstleister schlechte Arbeit und dementsprechend habe ich eine eher abneigende Haltung dazu.
Ich würde das sogar noch ein bisschen umdrehen. Ich würde nicht sagen schlechte Arbeit, ich würde sagen, er macht eher die falsche Arbeit vielleicht sogar. Ich glaube, wir müssen auch mal klarstellen, das ist ja auch so ein typischer, das ist ja auch mit, da sind wir wieder bei diesem völligen immer Schwachsinnsargumenten. Also wenn ich will mir was abschauen, dann kriege ich automatisch alles, was gut ist, auch noch das Schlechte mit, obwohl darüber gar keiner gesprochen hat. Schwachsinn. Ich will weniger Staat, das heißt, ich will den Staat abschaffen. Ist auch absoluter Schwachsinn. Ich will ja sogar teilweise einen stärkeren Staat. Also zum Beispiel, ob das jetzt
innere Sicherheit.
Ja, innere Sicherheit, ob das auch Infrastruktur ist, Energie, also wirklich die Kernaufgaben, da macht mir der Staat, was heißt zu wenig, aber da sollte er mehr den Fokus drauf legen, auch mehr Geld zum Beispiel. Das Problem ist ja, dass der Staat irgendwie mittlerweile immer größer wird. Das ist ja auch eine reine Logikfrage. Also wie kann es eigentlich sein, wenn ich immer höre, also es wird immer ungerechter, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Es wird angeblich vieles immer schlechter. Das kritisieren ja eigentlich alle. Also es kritisiert jeder was anderes, aber die Linken sind ja auch extrem unzufrieden. Es ist ja nicht so, dass die sagen, es ist alles toll, ja, sondern es ist ja auch eigentlich alles schlimm und es ist eine total ungerechte Gesellschaft und alles ist schlecht und nur die Reichen quasi können sich durchsetzen oder können noch, was heißt, die müssen ja gar nicht mehr aufsteigen. Also es ist alles ganz schlimm und irgendwie sind alle unzufrieden. Wie kann das sein, wenn wir immer mehr Angestellte beim Staat haben, wenn der Staat immer mehr Geld zur Verfügung hat, wie kann das sein? Wenn immer mehr Geld auch ausgegeben wird für Soziales, natürlich muss man dann auch mal berücksichtigen, absolute und relative Größen ist klar, aber trotzdem, wie kann das denn alles sein? Also wenn der Staat zu 100% effizient wäre, dann müsste ja alles immer besser werden. Wird's aber nicht, sogar im Gegenteil, es wird vieles sogar schlechter. Also da merke ich ja schon, dass ich nicht einfach sagen kann, ja okay, mehr Staat ist automatisch besser, mehr Geld für den Staat ist automatisch besser, wir brauchen höhere Steuern. Weiß ich nicht. Also
du hast es gerade gesagt,
die Realität widerspricht dem ja.
Du hast es gerade, das war sehr wichtig. Falsche Arbeit und oder also schlechte Arbeit und oder falsche Arbeit. Wenn ich einen Supermarkt habe und ich habe einen Getränkelieferant, der mir immer Putzmittel schickt, weil er sagt, das ist besser für dich, das brauchst du, und mir aber keine Getränke liefert, dann was würde ich tun? Ich würde ihn abbestellen. Ich würde mir einen anderen Lieferanten holen. Und das meine ich mit der Staat ist für mich ein Unternehmen mit einem unfairen Wettbewerbsvorteil, weil wir halt quasi Kunden, wir haben einen langfristigen Vertrag mit diesem Dienstleister. Aber deshalb, Leute, weder gut noch böse, weder per se oder a priori böse oder gut, einfach Standortbestimmung meiner Ansicht nach nicht gut und dementsprechend habe ich aktuell eine abneigende Haltung. Das wollte ich nur noch mal sagen. Diese abneigende Haltung, dass ich in Ruhe gelassen will, ist aber konsistent. Das sage ich jetzt. In unserem Unternehmen geht's gut. Ich würde aber auch die Kehrseite in Kauf nehmen zum Thema Verantwortung übernehmen. Wenn wir jetzt pleite gehen würden, würde ich jetzt nicht bei Christian Lindner anrufen und würde sagen, Christian, ich brauche mit dem Mario 2 Millionen. So, weil so konstant muss ich dann schon sein in meiner Haltung, unabhängig davon, wie es mir geht. Weil das ist dann die echte Haltung, meiner Ansicht nach. So viel zum Thema Lilium, um da einmal den Bogen zu spannen.
Und ich glaube, man muss auch das Thema Resilienz mal ganz anders denken, weil man denkt ja, wenn man es mal ganz einfach denkt, dann ist ja bei uns mittlerweile auch bei vielen Sachen so, der Staat muss alles verhindern. Also der Staat muss quasi von vornherein ausschließen, dass irgendwas Schlimmes passieren kann, dass irgendwas Böses gemacht werden kann. Deswegen mache ich jedes Jahr nochmal 100 Vorschriften, 100 Gesetze. Das Problem ist aber, richte ich damit nicht vielleicht sogar mehr Schaden an. Bestes Beispiel mit dem Verkehr in Vietnam, ich finde das super. Das habe ich noch gar nicht erzählt, aber wir haben dann mit zwei Studenten so eine Rollertour gemacht durch die Stadt, war super. 4 Stunden, die haben uns dann durch die ganze Stadt gefahren und das ist schon wild, wenn du da drauf sitzt. Wobei, wenn man mittendrin ist, ist es fast entspannter, als wenn man es von außen beobachtet, weil das geht ja kreuz und quer. Und dann hieß es auch so, ja, we are now crossing the street. Dann steht er da und dann schaut er links, da kommen laute Autos und dann wird halt einfach mal reingefahren. Und die bleiben dann schon stehen und dann musst du dich da halt durchkämpfen und da passen auch alle auf. Und das ist irgendwie so, finde ich, so ein schönes Sinnbild, weil bei uns wäre wahrscheinlich gleich hier, um Gottes Willen, hier verboten und gleich dem aus dem Verkehr ziehen. Und ich finde, so ein System wird dann auch resilienter, wenn die Leute einfach geschult werden, so ein bisschen mitzudenken, wenn ich nicht von vornherein sage, okay, wir müssen jetzt 10 Schilder noch mehr aufstellen, was die Leute vielleicht sogar noch verwirrt, ablenkt, dann schaue ich aufs Schild und achte nicht auf die Straße, was weiß ich. Also das ist so ein bisschen, oft finde ich genau das Gegenteil, weil die Leute nicht widerstandsfähig werden, weil die Leute nicht aufpassen, weil die Leute nicht mitdenken, sondern wenn ich von vornherein immer, auch als Mensch, wenn ich im Leben, wenn meine oberste Maxime ist, ich darf keinen Fehler machen, was werde ich dann machen? Dann werde ich wahrscheinlich niemals das Haus verlassen. Dann sitze ich zu Hause auf der Couch, dann mache ich immer alles 100% auf Sicherheit. Ja, wie will ich denn da vorwärts kommen? Also das ist sehr, sehr schwierig. Das ist so der Klassiker mit dem kleinen Kind. Wenn ich dem von Anfang an hier alles desinfiziere und der kriegt, man sagt immer dieser blöde Spruch mit, der braucht ein bisschen Dreck, dann kann auch so ein Mensch nie ein Immunsystem aufbauen. Also das ist, glaube ich, bei uns wirklich mittlerweile so eine Krankheit, dass man versucht, alles von vornherein quasi auszuschließen und zu verhindern. Und damit richtest du, glaube ich, sogar unter dem Strich viel mehr Schaden an. Es wird alles viel komplexer, es wird teurer, es wird langsamer. Manche Leute sagen, na komm, bin ich komplett raus. Und ich glaube, die Leute resignieren teilweise auch einfach.
Ja, voll. Also Leute, das ist jetzt kein Aufruf.
Und sind überfordert.
Es ist kein Aufruf jetzt zu zum Putsch, zum Regierungsputsch. Wenn wir aber anfangen.
Hat das mit Putsch zu tun?
Nein, nein. Wenn wir anfangen, jede Regel und jedes Gesetz als gottgegeben richtig anzusehen und gar nicht mehr die Regel an sich hinterfragen, dann macht mir das große Sorgen. Und das sehe ich. Und das hat gerade in Deutschland eine Perversion erreicht, dass nochmal, dass wenn du dich dann mal reindrängelst mit dem E-Scooter, ich es für realistisch halte, dass einer draufhält, weil er recht hat. Ernsthaft. Das ist der Menschenverstand und das Fingerspitzengefühl geht so vollkommen abhanden. Elon Musk hat es gesagt, wir haben es häufiger angesprochen, der größte Fehler eines sehr guten Ingenieurs, und Deutschland ist das Land der Ingenieure, ist es, versuchen, ein System zu verbessern, was an sich schon kaputt ist. Und wir werden ja in der Schule darauf trainiert. Wir kriegen eine Aufgabe, du hast die Aufgabe zu lösen. Fertig. Immer und immer wieder. Und dann kriegst du eine Note. Heutzutage vielleicht gibt es keine Note mehr, weil dich das verletzen könnte. Aber du hast eine Aufgabe und du musst die Aufgabe lösen. Es wird dir nicht gelehrt, zu hinterfragen, ob die Aufgabe beschissen ist. Und da müssen wir hinkommen. Das fände ich toll. Und nein, Leute, das ist jetzt nicht neolibertäres Gedanken oder sonst was.
Das gilt auch ja nicht nur für den Staat.
Das würde ich mir wünschen.
Das ist ja für alles so. Egal mit jedem Menschen, mit dem du zu tun hast oder egal, ob du eine Studie liest oder sonst was, man sollte jetzt nicht paranoid sein und hinter allem eine böse Absicht oder irgendwas sehen, aber man sollte grundsätzlich alles in Frage stellen, auch sich selbst. Ich meine, auch seine eigenen Ansichten sollte man überprüfen, das ist, glaube ich, auch wichtig, aber diese Overprotection, ich glaube, dass das auch bei uns mittlerweile, man hat ja wirklich das Gefühl heutzutage, wenn du jetzt ein Kind bist, also du wirst ja nur noch erschlagen mit hier Vorsicht, Angst, um Gottes Willen. Das habe ich mir auch gedacht, so, wenn du jetzt in Vietnam da bist, dann gut, ich glaube, du ab 16 darfst du da Roller fahren, dann lernst du erstmal, du musst dich durchsetzen. Allein schon im Straßenverkehr, allein schon als Fußgänger musst du hier, das meine ich, das ist schon ein ganz anderes Mindset. Auch diese zwei Studenten, die fand ich ganz toll. Das war wirklich sehr interessant, sich auch da mit Locals auszutauschen. Ich war erstmal überrascht, die konnten sehr, sehr gut Englisch. Also wirklich, man konnte sich mit denen manchmal war ein Wort, was man nicht verstanden hat, weil es ein bisschen komisch ausgesprochen war, aber man konnte sich mit denen wirklich perfekt auf Englisch unterhalten, über alles. Die, was die über Deutschland wussten, das fand ich ganz erstaunlich. Die, die haben dann auch Fragen gestellt, wieso stimmt das, dass man in Deutschland 2 Monate auf einen Arzttermin warten muss und sowas. Die waren aber noch nie hier. Also die haben das dann über teilweise über TikTok und was die alles wussten und haben dann gefragt, ja, was ist dein Lieblingsbier in Deutschland und wollten das unbedingt wissen und sehr interessiert, auch sehr international und ich fand das faszinierend und die hatten einfach ganz anderen Drive, also positiv, weißt du, nicht ängstlich.
Und da ängstlich, um den Schwenk jetzt zu machen, alle, die in München leben, die kennen die Donnersberger Brücke, ja, die Überführung dort. Da ist ja jetzt seit 2-3 Monaten, wurde eine 30er-Zone eingeführt. Da war früher 60, jetzt ist 30. Mit der Begründung, nicht, weil dort viele Unfälle passieren, nein, das ist eine der Straßen zur Rush-Hour, ja, weil die verbindet quasi den Münchner Norden mit dem Münchner Süden und zu den ganzen Autobahnen. Es ist super wichtig dort. Da fahren etliche Autos, vierspurig, groß. Wurde von 60 auf 30 reduziert mit der Begründung Luftreinhaltung. So, vor 3 Monaten war das noch nicht. Gibt
es wahrscheinlich irgendeine Berechnung, die dann halt, ja.
Jetzt.
Es wird ja irgendwie jemand hoffentlich ausgerechnet haben, aber.
Jedes Mal, wenn ich dort fahre jetzt, und ich, nochmal, keine Anstiftung, ich sage mal so, mir fällt es schwer, mich an die Regel zu halten. So, viele halten sich daran. Die fahren auch 25.
Ja, fast alle. Also ich bin neulich auch aus der Strecke gefahren. Ich würde sagen 90%, oder?
Und ja, ich bin jetzt der Outlaw. Also ich bin jetzt wieder das Arschloch. Okay, nehme ich hin. Vor ein paar Monaten war es noch nicht so. Jetzt steht da ein Schild und jetzt heißt es, okay, müssen wir machen. Wenn da super viele Unfälle passieren würden, okay, hey, klar. Luftreinhaltung. Zu Rush Hour stehst du da jetzt, wenn es blöd läuft, 45 Minuten im Stand. Nicht alle Autos haben eine Start-Stopp-Automatik. Das kann von der Umweltbilanz nicht besser sein. Es ist ausgeschlossen, Menschenverstand. Es ist nicht möglich, dass dort jetzt die Luft reiner ist als vorher. Sie muss sogar unreiner sein, weil die Autos dort stehen wie bekloppt. Ja,
das ist ein guter Punkt. Also die wahrscheinlich theoretisch, wenn du es ausrechnest, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus,
bei fließendem Verkehr.
Dann ist es besser, genau. Das finde ich auch erstaunlich, weil es heißt ja gerne zum Beispiel beim Tempolimit und von der Logik her verstehe ich es auch, wenn alle fahren jetzt einmal 120, dann fließt das besser. Zumindest bei dem Tempo jetzt, es ist, finde ich, nicht so, wenn jetzt alle 30 fahren, ich finde jetzt nicht, dass das läuft wie am Schnürchen. Also es ist theoretisch müsste es ja so, weißt du, dass du sagst, okay, fahren alle langsamer und dafür bremst keiner blöd oder fahren, weißt du, es fließt. Aber so richtig fließt das nicht.
Es ist eine Lose-Lose-Situation.
Ja, also Michael
Lose sagt das auch nur, für die Autofahrer, weil das ist unbefahrbar zu Rush-Hour jetzt. Also es geht nicht mehr. Es staut sich wie bekloppt. Es war vorher schon schlimm. Jetzt ist es horrend schlecht. Und 100%, also 99% ist es schlechter für die Umwelt jetzt. Wow. Super. Können wir alle in die Hände klatschen. Aber weil das Schild dort steht, Gott gegeben, es wird schon stimmen. Hier wird die Luft reingehalten. Und das ist so manchmal, das macht mich kirre. Das macht mich wahnsinnig. Sowas.
Man muss da auch bessere Lösungen finden. Also es ist auch, was mir aufgefallen ist, ist vielleicht auch ein Vergleich, der hängt trotzdem. Die Ampeln in Saigon, was viel größer ist, die waren viel schneller grün. Also man stand auch nie so lange, also in München teilweise hast du das Gefühl, du stehst irgendwie 5 Minuten an einer roten Ampel, bis die mal grün wird. Und hier ist ja viel weniger Verkehr. Also weißt du, wie groß Saigon ist, wie viele Einwohner die haben? 9 Millionen, das ist größer als New York. Das ist eine Riesenstadt. Und da ist trotzdem irgendwie, das gibt's doch nicht, ist schon wieder grün. Also, es ist teilweise in München, ich weiß nicht, die Ampeln, ich weiß es nicht, aber die können aus meiner Sicht nicht optimal geschaltet sein hier.
Ich behaupte immer noch, jetzt werden wieder einige, das ist Schikane.
Es ist einfach schlecht gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Ampelschaltungen optimal sind.
Wenn ich die Elisabethstraße fahre, in Schwabing, und ich habe das getestet und mich an die Geschwindigkeit halte, genau dieses Tempo fahre, ohne Verkehr, stehe ich an jeder Ampel, ist es rot. Wenn ich 20 km/h schneller fahre, habe ich eine grüne Welle. Habe ich gehört, dass es so der Fall sein soll. Und das finde ich schon schwierig. Holland grenzt an Deutschland, ein Nachbarland.
Wisst du etwa holländische Verhältnisse?
Ja, ja.
Wobei, die sind ja gar nicht so schlecht.
Haben smarte Ampeln. ist dort, also ich war ja vor ein paar Monaten in Amsterdam, noch nachts dann zu einer Tankstelle gefahren. Du stehst an keiner Ampel, weil da ist ein Sensor, der erkennt dich, oder eine Kamera, und wenn dort kein anderes Auto ist, wird die Ampel grün geschaltet. Ein Traum. Das, die Holländer kriegen das hin. Ist nicht so weit weg.
Ja, das
ist nicht,
das meine ich.
Ist direkt bei uns.
Wundert man sich.
Hier, nein, bei Rot bleibst du stehen. Sonst bist du ein schlimmer Mensch.
Weißt du, was ich neulich Lustiges gesehen habe auf TikTok? Ich müsste mal glaube mal testen. Wenn du bist jetzt irgendwo und musst sei mal nach Hause oder irgendwo anders hin und hast nicht genug Geld fürs Taxi, dann bestellst du dir einfach eine Pizza quasi dorthin, und wenn du schon dort bist, fährst du quasi einfach mit. Das müsste man eigentlich mal testen.
Ja, die meisten fahren jetzt mit E-Bikes, die meisten Lieferanten.
Ja gut, das stimmt, aber du brauchst einen, der noch mit dem Auto fährt. Ja, sehr schön. Das fand ich zum Beispiel auch so faszinierend bei dieser Kofferausgabe, dass die Leute da alle seelenruhig stehen. Also vielleicht bin ich auch Rumpelstilzchen, aber ich sehe doch, es funktioniert nicht. Ich sehe, die Koffer quetschen sich schon, weil, und man hat den Eindruck, es interessiert keinen. Und ich schaue die ganze Zeit, ist da vielleicht mal irgendjemand, überlegt mir die ganze Zeit, packe ich jetzt hier selber die Koffer runter, weil es war ja auch nicht mehr lustig. Weißt du, erstens geht nichts vorwärts und zweitens, es ist ja schon, also wenn da keiner eingegriffen hätte, dann wäre das eine wahrscheinlich komplette Katastrophe, da gehen dann ja auch Koffer kaputt. Also das ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, oh ja, das ist jetzt hier Ungeduld, sondern es ist halt einfach wirklich saublöd und irgendwie interessiert es aber keinen.
Nur Leute haben Zeit. Läuft ja, doch alles. Was regst du nicht so auf?
Was regst du nicht so auf? Ja. Ja, also Vietnam,
Hier, das wollte ich dir noch sagen zum Thema Staat und sonst was. Hast du das mitbekommen mit den Trusted Flagger?
Das habe ich mitbekommen, aber ich habe es nicht tiefer.
Ich erkläre es dir ganz kurz.
Ja, es gibt jetzt quasi jemanden, dem man vertrauen kann, der dann quasi, aber erklär es mir.
Die Bundesnetzagentur hat jetzt Trusted Flagger ernannt. So, das sind Unternehmen oder Initiativen, ja, Respect ist eine, also RE groß, Respect. Ist eine, irgendwie deutsche Jugendförderung und sonst was. Und die sind jetzt Trusted Flagger, also die müssen wir vertrauen. Die sind vertrauenswürdig per se. Ja. Und die können jetzt bei den großen Social Media Plattformen, YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok und so weiter, können die jetzt Beiträge, ja, die, jetzt kommt es, entweder falsch sind, strafbar sind oder auch Hass und Hate Speech sind, können die bei den Plattformen flaggen, und die Plattform ist verpflichtet zu antworten. Die werden priorisiert behandelt. Also die müssen darauf antworten und können und dann gegebenenfalls auch löschen. Und das war jetzt ein Riesending, weil der Chef davon, irgendeiner hat gesagt, wichtig.
Von den Trusted Flaggers.
Ja, hat gesagt, das ist jetzt eine Riesensache, oder ich glaube, das war sogar von der Bundesnetzagentur jemand, die ernannt haben. Das ist ein Riesenschritt, weil wir jetzt auch strafrechtlich relevante Inhalte, klar, und auch Hate Speech löschen können. Und da sind da natürlich viel drauf eingegangen, gesagt, okay, wer definiert jetzt, was Hate Speech ist? Also theoretisch könnte jetzt ein Trusted Flagger sagen, der Krieger ruft hier an, zu schnell zu fahren, und könnte das quasi jetzt flaggen, und dann war es das mit dem Podcast. So. Und das ist ja eine Gratwanderung. Und dann gab es jetzt auch wieder die Rolle rückwärts, die gesagt, ja, wir haben das falsch gesagt, es geht natürlich nur um strafrechtliche Inhalte, das kann auch Hate Speech sein. Und hier und da, ne? Aber es geht halt schon in so eine Richtung. Ja,
also wenn es jetzt wirklich, ich sag mal, wenn es komplette Sauereien sind, sagen wir nachweislich Fake News, also was jetzt jeder vernünftige Mensch, also was halt einfach nachweislich Bullshit ist.
Aber was ist denn alles, zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, das ist einer, der hat eine rechte, ja, nicht rechtsradikal, der hat eine rechte Einschätzung zum Thema Migrationspolitik.
Ja, so, das ist so, ja, eine Meinung.
Also, so, und dann wird's aber schon, da kann ich mir schon vor, so, und weißt du, und da läuten bei mir schon wieder die Alarmglocken, wo wir wieder, und dann haben wir, glaube ich, den ganz großen Bogen, wieder beim Thema sind Dienstleister. Ja, ich will, das ist innere Sicherheit, ich will die Dinge, und dann wird so etwas staatlich initiiert.
Ich würde jetzt auch mal einfach einen Schritt zurücktreten und sagen jetzt mal, alles, was strafrechtlich relevant ist, müssten wir nicht einfach die Polizei stärken, dass die Polizei das verfolgt, ist ja auch sowieso, war ja auch ein Punkt, als dieser schreckliche Anschlag da passiert ist in Solingen was, ja. Da war ja auch bei, Mioska heißt mittlerweile, oder? War auch einer von der Polizeigewerkschaft, der da auch ganz klar gemacht hat, dass die einfach super unterbesetzt sind, was alles mit digital zu tun hat. Also da stellt mir die Frage, wäre es nicht sinnvoller, da Augenmerk drauf zu legen? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn wir jetzt verhindern wollen, dass alles im Internet, was vielleicht irgendeinem querkommen könnte, quasi zur Staatsaffäre hochsterilisieren, hat mal ein Fußballer gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das ist auch schon wieder so.
Es ist halt auch so, Leute, dass da hat der Professor Christian Rieck auch ein Video zu gemacht. Die Verbindungen sind auch ganz klar, das ist jetzt wirklich komplett wertneutral. Das ist, hängt stark mit den Grünen zusammen. Also wer da ernannt wurde und worüber das läuft, Bundesnetzagentur etc. Und da ist bei mir jetzt, ohne jemandem was Böses unterstellen zu wollen, aber das ist halt für mich, wenn das jetzt etwas käme, wo es heißen würde, okay, das sind jetzt AfD-nahe Institutionen, die das jetzt flaggen, da wäre halt ein Riesenaufruhr. So. Deshalb sage ich nur, wenn man das mal neutral betrachtet, da sind jetzt ernannte, staatlich ernannte, politisch gefärbte Trusted Flagger, die per se vertrauenswürdig sein sollen. Wir haben die nicht ausgewählt als Souverän, als Bürger. Wir haben damit nichts zu tun. Und die haben jetzt die Macht, quasi Zensur zu betreiben, auch wenn sie jetzt selber schon zurückrudern. Aber in der Theorie, glaube ich,
also, das hat schon ein ordentliches Geschmäckle.
Und was Professor Rieck gesagt hat, ist halt super spannend, weil er hat gesagt, die Angst, zensiert zu werden, bringt Leute dazu, schon gar nicht mehr offen zu sprechen, wie in der DDR. Weil man keinen Bock hat dann auf die,
ja, klar,
auf die Konsequenzen, ist halt schon die Schere im Kopf und man lässt es halt schon von vornherein sein. Und das halte ich für.
Und das entlädt sich ja dann wieder woanders. Das ist ja das Problem. Dann hast du natürlich immer Leute, die, sag ich mal, hier den Stahlhelm aufziehen und dann völlig überschießen in der Öffentlichkeit.
Ja, das ist dann wieder.
Und dann gibt's hintenrum das Ventil. Dass ich sag's nicht, aber ich wähle dann den, der völlig eskaliert. Das ist ja auch, da sind wir wieder bei dem, genau, was ich meine. Dieses Sachen zu unterdrücken, das ist vielleicht gut gemeint. Das ist genau wie, wir brauchen jetzt noch 10 Verkehrsschilder. Aber unterm Strich wird's besser? Wahrscheinlich nicht. Nein. Und wahrscheinlich wird's sogar schlechter.
Ja. Und das geht alles in, alles, was so in den letzten Monaten ist, so Demokratieförderungsgesetz und so. Weißt du, das geht für mich in eine Richtung. Nochmal, ich habe einen Dienstleister, der macht schlechte Arbeit, macht aber durch die Regeln, die er macht, ist für mich noch viel unerträglicher. Und ich komme nicht raus. Und ich darf ihn auch nicht kritisieren.
Weißt du, ja, genau, weil wer es kritisiert, der kriegt dann, also egal aus welchem Grund, dann heißt es ja schon mal hier, der ist schon mal, das ist ja auch irre. Also
das ist wie wenn du hast einen Boxkampf gegen deinen Gegner und du merkst, du bist schlechter. Dann hast du ein normaler Mensch würde jetzt sagen, okay, ich gehe trainieren. Ich werde besser, ja? Aber hier passiert was anderes. Die Regeln werden geändert. Ich darf Beton in meinen Handschuhen haben. Ihm werden die Augen verbunden. Es werden die Spielregeln werden einfach unfair gemacht. Aber meine Leistung bleibt ja weiterhin schlecht. Aber trotzdem gewinne ich, weil der andere nicht gewinnen kann. Und das gefällt mir nicht. Ein Demokratieförderungsgesetz, so etwas. Leute, eine Demokratie ist stark, weil sie funktioniert und überzeugt wird. Das ist der Sinn einer Demokratie. Volksherrschaft ist die Übersetzung. Wenn ich von oben herab eine Demokratie fördere, das ist per se paradox, Das ist zuwider einer Demokratie, finde ich persönlich bedenklich.
Ja, das ist ja die Overprotection. Genau dadurch erreiche ich ja auch sogar schon eine Reaktanz, dass die Leute, also quasi ich zwänge dir das jetzt auf und sage hier, und ich glaube wirklich, dass die Leute dann sagen, nee, die Leute sagen, die meisten, lass mich in Ruhe, die sind entweder komplett raus oder sie reagieren halt sogar mit Reaktanz, ja. Also sagen, jetzt mache ich erst recht das Gegenteil. Und das macht mir eher Angst, dass wir die Leute sogar aktiv dahin treiben, wo wir sie gar nicht haben wollen.
Und das hatten wir auch, das hatten wir in unserer Ausgabe zum Debattenformat Die 100, wo wir auch gesagt haben, ihr spielt halt den Falschen immer weiter in die Karten. Und jetzt, das wird jetzt nochmal befeuert und nochmal befeuert und nochmal befeuert. Und dann sitzen sie wieder in der Talkshow, wo sie über jemanden reden, aber nicht mit dem. Und sagen, oh, der ist wieder stärker geworden. Und das ist wie so ein Teufelskreislauf. Und manchmal sitze ich daneben, gucke mir das an und denke mir so, bin ich zu einfach? Bin ich die Theke? Ja? Bin ich der Stammtisch? Habe ich nur noch dieses Stammtischdenken? Oder ist es wirklich einfacher, als die es irgendwie machen wollen? Naja.
ehrlich muss sagen, wenn man im Ausland unterwegs ist, dann kommt einem das, weil man verfolgt es ja sowieso immer so ein bisschen mit alles und man kennt ja die Probleme, die Diskussionen. Das ist teilweise echt faszinierend. Ich finde, wenn du so Abstand hast, dann kommt dir das nochmal irgendwie alles viel absurder vor. Ja. Auch toll jetzt die Diskussion damit mit Gottschalk. Ich finde das auch von Gottschalk ehrlich gesagt affig, dass er sich da jetzt auch da selber noch dazu ständig erklären muss und nach dem Motto, ich werde doch wohl noch sagen dürfen, ich werde doch noch, jeder darf, was hat er gesagt, jeder darf den Unsinn verbreiten, den er verbreiten will. Also wo dann auch schon mitschwingt, da, weiß ich nicht, er hält es selber schon für Unsinn, aber will trotzdem jetzt einfach aus Prinzip, also das sind so Diskussionen und es muss da, jeder muss sich zu, der Gottschalk ist so.
Ich glaube, er gefällt sich selber in der Rolle.
Ja, das ist so, ich finde das, ehrlich gesagt, von beiden Seiten, das ist so überflüssig und so anstrengend und so peinlich und was bringt es unterm Strich? Es bringt nichts.
Er wird so weggefleckt.
Es ist wirklich, also diese Diskussion, naja.
Belassen wir es dabei.
Also wenn euch noch irgendwas zu Vietnam interessiert, dir würde es da, glaube ich, gut gefallen. Auch essenstechnisch, ja, weil die haben ja sehr starken französischen Einfluss. War ja französische Kolonie, also bis, ich glaube, 54 oder was, also gab es ja den Indochina-Krieg erst und dann, das ist eigentlich auch Wahnsinn, was da alles passiert ist, ist auch noch nicht lange her, also erst Indochina-Krieg gegen Frankreich, dann kam ja der Vietnamkrieg, Norden gegen Süden, also das ist schon, der hat ja auch von 55 bis 75, 20 Jahre lang zwischendrin waren ja die Amerikaner dann auch mehr als gut involviert, also das ist schon, eine extreme Geschichte, dann natürlich kommunistisch, aber trotzdem in den letzten, kann man schon sagen, Jahrzehnten eigentlich auch schon kapitalistisch geworden. Also das ist schon, das finde ich auch mal sehr faszinierend, dieses offiziell bist du kommunistisch, aber dann unterm Deckmantel eigentlich sogar kapitalistischer als bei uns. Das ist auch noch eine schöne Geschichte. Da haben wir, ich hatte ein bisschen Bammel vor, also man muss ja ein bisschen empfindlich sein, so ein deutscher Magen ist ja manchmal auch nicht ganz so robust. Und da gibt's ja sehr viel so Straßenstände. Das ist ja, das, wenn du das so siehst, das, ich finde das cool. Mich macht das so richtig happy, wenn man sieht, wie die da arbeiten und wie die da aus nichts wirklich da am Straßenrand da grillen und so mit, also, das ist ja völlig wild, aber wie die das unter diesen Möglichkeiten machen, das ist faszinierend. Und dann wird da halt, dann.
Haben die dort eine Brandschutzverordnung?
Wahrscheinlich nicht. Und dann.
Die gefährden alle Menschen im Straßenverkehr mit ihren Ständen.
Ja, ja.
Das ist wirklich, das geht gar nicht, Mario. Stell dir mal vor, da ist eine E-Ladesäule daneben.
Das ja,
kann explodieren.
Ja, sind da noch nicht. Spannend. Also, was ich auch gut fand, die sind da sehr geschickt. Also, dann bestellst du da und dann gehst du auf die andere Straßenseite. Da stehen dann lauter so quasi, weißt du, so wie so Kinderstühle, so wie im Kindergarten, so kleine Plastikhockerl und so. Und dann wird da einfach kein Platz mehr. Schnell um die Ecke wird dann einfach ein neuer Tisch und
das
Stuhl.
Das dürfen die.
Ja, ja. Das musst du dir mal. Da wäre in Deutschland schon hier.
Hör mal.
Stell dir mal vor, du stellst dir jetzt morgen hier draußen, hier im, was ist denn das eigentlich für ein Viertel? Glockenbach, oder? Ja. Stellst dir,
einen Stuhl draußen
auf.
Länger
und verkaufst hier irgendwie, Fleischspieße und baust noch einen Grill auf.
Knast.
Nach fünf Minuten für Party vorbei. Gut. Jetzt ist es übertrieben. Ich glaube, du wärst auch der Erste, der, wenn unter seinem Fenster gegrillt wird, der Kübel Benzin runterschütten würde. Das, man darf das auch nicht mal so schwarz-weiß
sehen. Einfach Benzin.
Einfach Benzin gleich, genau. Nee, das ist schon, ich glaube, also so eine Mischung ist halt ganz gut.
Ja.
Also es ist schon, wie gesagt, es war sehr anstrengend, zum Beispiel Saigon, ich würde da niemals leben wollen, weil es ist alles sehr eng und laut und das ist bei uns schon viel, viel schöner. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber so ein bisschen, so 10-20%,
es gibt dann
kann
doch,
man sich, glaube ich, schon mal abschauen.
Es gibt dann doch, und ich sag's jetzt.
Weniger Angst.
Es gibt dann doch Regeln und Gesetze, die lohnen sich zu
natürlich.
Brechen. So.
Ach so, ja, aber es gibt auch welche, die.
Ja.
Ja, ja.
So.
Beides, genau. So. Es ist gut, dass wir gewisse Sachen haben.
Ja.
Und auch strenge haben.
Ja.
Aber manche Sachen. Kann man auch ignorieren.
Und das Kriterium dafür sollte immer der gesunde Menschenverstand sein. Und wenn man mal mit gesundem Menschenverstand und mal wirklich mal anfängt nachzudenken, mal durchgeht, was es alles für Regularien und Gesetze gibt, jedem von euch, egal wie gesetzestreu und was er für ein Korinthenkacker ist, wird ein paar Dinge auffallen, wo man sagt, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und ja, jetzt wird wieder kommen, ja, aber wenn das jeder so denkt, dann es bricht nicht sofort die Anarchie aus. Tut es nicht. Aber so ist das. Und ich werde gleich mit 25 km/h nach Hause fahren. Nachdem, ich habe heute auf einem richtigen Parkplatz geparkt.
Das freut mich. Es kommt bald was Spannendes. Wir haben es ja schon mal angekündigt, dass wir hier auch neue Sachen ausprobieren wollen. Und ich kann sagen, wir haben hier beide was am Arm schon. Wir verraten aber nicht was. Es kommt bald mehr dazu.
Ein Partner-Tattoo.
Ein Partner-Tattoo, genau. L.O. Ich habe K.R. und du hast L.O. für den Lockerroom-Talk.
Wenn der Lockerroom-Talk irgendwann 100.000 Abonnenten hat, lasse ich mir das Logo stechen.
Ja, wo? Hier? Oder so hier so?
Auf meinem Glied.
Sehr schön. Ja, ob das drauf passt? So, jetzt ist das Niveau ganz unten.
Gut. Nein, Leute, es kommt
echt. Es kommt was Cooles, ja.
Videoprojekt. Es wird geil.
Wird sehr geil. Auch für uns, für euch glaube ich auch. Also das wird sehr spannende Sache. Danke dir.
Danke dir.
Danke euch. Wir sind jetzt raus. Kanal natürlich unbedingt abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Like da lassen. Und ja, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.